Herzlich willkommen hier auf dem Heitere Gedankenkanal. Vielen Dank für das ganze Feedback zur letzten Folge mit Antonia Menzel von der Sanity Group. Wir haben uns euer Feedback zu Herzen genommen und deswegen diese Folge aufgenommen, wo wir nochmal mit Antonia sprechen, auf ein paar Sachen vom letzten Mal eingehen und noch ein paar Neuigkeiten besprechen werden.
Wenn ihr in dieser Folge wieder irgendwas habt, wo ihr denkt, okay, da müssen wir nochmal mehr in die Tiefe gehen, ihr ein paar Fragen habt, vielleicht auch ja, wissen wollt, wie das mit der Legalisierung so aussieht, was da so bei rumkommen könnte, schreibt das auf jeden Fall wieder in die Kommentare. Wenn genug zusammenkommen, machen wir auf jeden Fall noch eine Folge und ihr könnt euch sicher sein, wenn das Gesetz ein bisschen weitergekommen ist, da ein paar Schritte schon gegangen sind, dann gehen wir da auch noch mal ins Detail. Nachdem wir uns das letzte Mal die Standpunkte der Parteien angeschaut haben und ihr auch schön Kommentare geschrieben habt, kamen auch einige Kommentare dazu, wie lange die FDP schon für die Legalisierung ist. Und da wollte Antonia noch ein paar Worte zu sagen.
Genau, ich habe gemerkt, dass es dort ein paar Ungereimtheiten gab, beziehungsweise das Ganze ein bisschen missverständlich aufgefasst werden konnte. Es ist natürlich immer eine Frage, was schaut man sich an? Schaut man sich einzelne Äußerungen von Politikern an? Schaut man sich Landesregierungen an oder die Wahlprogramme? Wenn man sich natürlich wirklich die Wahlprogramme auf Bundesebene anschaut, muss man ganz klar sagen, dass natürlich die Fraktionen Bündnis 90 Die Grünen und auch die Fraktion Die Linke sich schon sehr viel länger in ihren Wahlprogrammen für eine Cannabis-Legalisierung ausgesprochen haben. Die FDP hat 1994 zwar schon gesagt, dass sie die Drogenpolitik als gescheitert betrachtet, aber hat zum Beispiel erst 2017 offiziell die kontrollierte Abgabe von Cannabis als Genussmittel mit aufgenommen. Da waren die anderen Parteien ein bisschen schneller. Die Grünen haben zum Beispiel 1990 schon für eine Entkriminalisierung aller Drogen sich ausgesprochen und haben dann 1994 schon für die Freigabe von Cannabis sich ausgesprochen. Ich glaube, das macht es ein bisschen klarer, nur weil es dort einige Rückfragen gab.
Vielen Dank, dann haben wir das jetzt auch klargestellt. Wir möchten jetzt aber ein bisschen über den Bundesrat und den neuen Drogenbeauftragten sprechen. Vielleicht kennt den auch noch nicht jeder, deswegen magst du den vielleicht einmal vorstellen. Was hat er vorher so gemacht? Wieso ist er für eine Legalisierung? Und warum wird er uns jetzt die Legalisierung bescheren?
Ja, kann ich ganz gerne machen. Also Burkhard Blinert ist ja unser aktueller Drogenbeauftragter bzw. Beauftragter der Bundesregierung für Sucht- und Drogenfragen. Und er hat sich schon sehr lange für das Thema eingesetzt, also schon seit ungefähr 10 Jahren. Er war bereits Mitglied des Bundestages von 2013 bis 2017, das war also die 18. Legislaturperiode, war dort auch Mitglied im Gesundheitsausschuss. Er ist in der SPD-Fraktion, ich glaube, sein Eintritt in die Partei war um die 1990 rum, hat auch schon für den SPD-Parteivorstand gearbeitet und war dann aber in der Legislaturperiode, als er im Bundestag war, war er auch für die SPD-Fraktion der Berichterstatter für Drogen- und Suchtpolitik. Das heißt, er hat sich mit diesem Thema schon sehr intensiv auseinandergesetzt und war dem ganzen Thema auch immer sehr aufgeschlossen gegenüber. Also er hat sich schon frühzeitig auch für eine kontrollierte Abgabe von Cannabis als Genussmittel eingesetzt. Er war natürlich auch in einem Zeitpunkt im Bundestag, als das Cannabis als Medizingesetz auf den Weg gebracht wurde. Das heißt, dieses ganze Thema ist ihm überhaupt nicht fremd. Er kommt auch aus dem politischen Bereich. Ich glaube, er hat das sogar studiert, Politik, und hat sich dementsprechend schon sehr, sehr lange dafür eingesetzt. Im Vergleich zu seinen Vorgängerinnen, Frau Mortler und Frau Ludwig, die nun nicht unbedingt aus diesem Feld gekommen sind.
Warum konnte denn jetzt Burkhard Blinert als der Drogenbeauftragte nicht sofort anfangen, das Gesetz voranzubringen, sondern musste jetzt erst auf Karl Lauterbach warten? Das fragen sich sehr viele und ich glaube, da gibt es auch eigentlich eine ganz gute Erklärung für.
Ja, ich glaube, da muss man sich einfach so ein bisschen die Hierarchie auch anschauen, wie es in der Politik läuft. Wie der Name ja auch schon sagt, er ist Drogenbeauftragter. Das heißt, er wird beauftragt vom Gesundheitsministerium, welches ja Teil ist der Bundesregierung, sodass man eigentlich sagen kann, unser Gesundheitsminister Lauterbach ist eigentlich Burkhard Blinerts Chef. Das heißt, in dem Sinne wird ein Auftrag gegeben an den Drogenbeauftragten, dass er jetzt zum Beispiel diesen fundierten Konsultationsprozess auf den Weg bringt. Aber es braucht eben den offiziellen Startschuss seitens Lauterbachs, dass Burkhard Blinert jetzt auch beginnen kann. Also er kann da nicht einfach direkt losgehen. Es liegt auch ein bisschen daran, das ist natürlich ein Vorhabenplan, welcher im Koalitionsvertrag festgeschrieben ist. Das heißt, die Bundesregierung gibt dann auch den Zeitplan vor, welche Themen priorisiert werden, welche wann angegangen werden, sodass man da nicht einfach direkt losstiefeln kann, sondern es da quasi den offiziellen Startschuss braucht.
Ja, also ich erinnere mich noch daran, als Burkhard Blinert ernannt wurde zum Bundesdrogenbeauftragten, war ich erstmal ziemlich glücklich, weil ich ihn vorher auch schon aus einigen Diskussionen im Bundestag kannte. Und dann direkt eine Person da zu haben, die sich für die Legalisierung einsetzt, war ja erstmal eine Erleichterung, gerade im Vergleich zu denen, die wir vorher hatten. Und ja, da war dann aber auch Karl Lauterbach als Gesundheitsminister, ist mir so ein bisschen aufgefallen. Er war ja vorher nicht sonderlich für eine Legalisierung, da hat er sich öfter mal kritisch gegenüber geäußert. Ich glaube, das erste Mal für eine Legalisierung sprechen hören, habe ich ihn dann im Sommer vor der Bundestagswahl bei einem Interview bei Jung und Naiv. Aber vorher war er meistens eher auf Abstand und hat sich ja nicht für die Legalisierung geäußert. Wie ist denn da so generell seine Einstellung?
Ja, ich glaube, das hatten wir sogar schon in der letzten Folge angesprochen, dass Karl Lauterbach da eine ziemliche 180-Grad-Wendung hingelegt hat. Also wie du auch schon richtig meintest, er war früher eher ablehnend. Er ist ja selber auch Arzt, kommt deswegen aus einem Gesundheitsschutz-Blickwinkel auch. Und ich kann mich auch noch daran erinnern, kurz nach der Bundestagswahl hat er, glaube ich, auch gesagt, dass er seine Meinung auch geändert hat, dass er immer wieder beobachtet, wie auch die Qualität der Produkte, die man am Schwarzmarkt bekommt, sehr minderwertig ist. Ich glaube, er hatte anekdotisch gesagt, dass Cannabis mit Heroin gestreckt ist. Möchte ich jetzt ein Stück weit anzweifeln. Ich glaube, was man sagen kann, ist, dass das Cannabis von der Straße nicht unbedingt das qualitativ hochwertigste ist. Und deswegen liegt ihm natürlich der Gesundheitsschutz sehr am Herzen. Und deswegen hat er seine Meinung als Arzt geändert. Aber grundsätzlich stimmt es, dass er früher eine andere Haltung hatte.
Ja, und nachdem Blinert jetzt angekündigt hat, dass er sich, sag ich mal, auf den Weg macht, er hat gesagt, er wird sich mit einigen anderen Mitgliedern von anderen Staaten treffen, wo schon legalisiert wurde, er wird sich mit Interessentenverbänden treffen. Was kommt da so generell jetzt auf Blinert zu? Also was sind so die Schritte, die er durchgeht?
Genau, also er hat ja den Auftrag bekommen, einen fundierten Konsultationsprozess einzuleiten. Das bedeutet, dass er sich verschiedene Meinungen anhört. Er wird sich also insgesamt mit über 200 ExpertInnen treffen aus zum Beispiel Wissenschaft, aus Bundesländern und Kommunen. Verschiedene Verbände werden anwesend sein und auch die Zivilgesellschaft möchte er einbinden. Darüber hinaus natürlich auch internationale Erfahrungen sammeln. Und die werden dann in ein Eckpunktepapier gegossen. Um die Meinungen einzuholen, wird er verschiedene Anhörungen durchführen. Diese Woche sind die ersten gestartet. Das heißt, er hat insgesamt 5 Anhörungen jetzt im Juni geplant, wo es zu den ganzen Fokusthemen, die letztendlich sich im Gesetz wiederfinden werden, im Detail gehen wird. Das heißt, Thema Nummer 1 ist Gesundheits- und Verbraucherschutz. Die Anhörung war gestern bereits. Heute findet die Anhörung statt zum Thema Jugendschutz und Prävention. Außerdem soll im Juni noch stattfinden eine Anhörung zum Thema Lieferketten, ökologische und ökonomische Fragestellungen, das Thema Strafbarkeit, Kontrollmaßnahmen und auch die Lizenzierung wird ein Thema sein. Und dann gibt es abschließend noch eine Anhörung, wo internationale ExpertInnen über die Erfahrungen aus anderen Ländern sprechen. Wie haben andere Länder legalisiert? Was gab es dort vielleicht auch für Probleme oder Fehler, die man in Deutschland gerne vermeiden möchte. Also das alles möchte er sammeln. Da kann natürlich nicht, die Regierung hat nicht alle Erfahrungen, deswegen werden auch so viele Stakeholder eingebunden. Zum Beispiel ist auch der Deutsche Hanfverband wird in allen 5 Anhörungen vertreten sein und auch die Meinung der Zivilgesellschaft mit einbringen. Und das Ganze wird dann gebündelt in ein Eckpunktepapier, welches dann die Grundlage bildet für einen Gesetzentwurf.
Und wer wird diesen Gesetzentwurf dann schreiben? Also es gibt ja viele Möglichkeiten, wie so ein Gesetz geschrieben werden kann und wer das auch schreiben kann. Wie wird das wohl ungefähr da aussehen? Kann man das schon ungefähr abschätzen?
Ja, also was man sagen kann, ist, dass Burkhard Blinert natürlich nicht das Gesetz alleine schreibt. Man hat jetzt schon in den Haushaltsdebatten wurde schon festgelegt, dass es jetzt 8 neue Stellen im Gesundheitsministerium geben wird. Das heißt, es werden Personen eingestellt, die sich auch explizit nur mit dem Thema Cannabis-Legalisierung beschäftigen werden. Die werden dann auf Basis des Eckpunktepapiers und auch auf Basis der Blaupause des Cannabiskontrollgesetzes der Grünen, wenn sie einen neuen Gesetzentwurf schreiben, der dann in der zweiten Jahreshälfte eingebracht wird.
woher genau kommt das jetzt eigentlich, dass das von den Ministerien ausgeht? Also ich meine, mal gelernt zu haben, dass ein Gesetzesentwurf sowohl vom Bundesrat, vom Bundestag als auch von der Regierung ausgehen kann. Ist das jetzt einfach, weil die Koalition in der Regierung sitzt, geht das von den Ministerien aus oder könnten die theoretisch auch aus dem Bundestag das machen?
Also es ist, du hast absolut recht, es gibt drei Möglichkeiten, einen Gesetzesentwurf einzubringen. Das ist einmal durch die Bundesregierung. Das ist auch das, was am häufigsten, wenn man mal in die Historie guckt, gemacht wird. Ich glaube, fast 75% aller Gesetze werden durch die Bundesregierung eingebracht. Danach 15% ungefähr, die seitens des Bundestages eingebracht werden und 11% durch den Bundesrat. Und da ist es nun wirklich so, die Bundesregierung hat den Koalitionsvertrag geschrieben, hat dort die Cannabis-Legalisierung festgesteckt, sodass natürlich auch der Wunsch ist, der Bundesregierung dort eine Gesetzesinitiative einzubringen. Das ist also schon ganz normal und deswegen hat auch das Gesundheitsministerium die Federführung an der Stelle und wird den Gesetzesentwurf formulieren und einbringen.
Also kann man generell so sagen, dass wenn aus dem Bundestag Initiativen kommen, das immer von der Opposition ist?
Die Opposition bringt natürlich auch so Gesetzesinitiativen ein. Das haben wir ja auch gesehen beim Cannabis-Kontrollgesetz. Damals, als Bündnis 90 Die Grünen das eingebracht haben, waren sie ja in der Opposition. Nun ist es aber so, dass Oppositionsgesetze in der Regel abgelehnt werden, was aber nicht heißt, dass sich nicht die Inhalte dann in den Gesetzen wiederfinden können, teilweise von der eigentlichen Regierung.
Was denkst du denn, wie wird dieser Gesetzgebungsprozess jetzt ungefähr ablaufen? Das ist ja auch ein ziemlich komplexer Prozess. Kannst du da ein bisschen was zu sagen vielleicht?
Ja, ich versuche den Prozess mal möglichst einfach zu erklären, weil er tatsächlich sehr, sehr vielschichtig ist. Also es ist so, wenn wir jetzt einen Referentenentwurf, also den Gesetzesentwurf aus dem Gesundheitsministerium haben, dann wird der einmal im Kabinett behandelt. Kabinett ist also die Bundesregierung. Dann gibt es den sogenannten Kabinettsbeschluss, der dann das erste Mal schon an den Bundesrat geht. Der Bundesrat muss da noch keine Entscheidung treffen, aber er wird eine Stellungnahme formulieren. Die geht dann wiederum zur Bundesregierung. Die formulieren eine Antwort bzw. so eine Art Gegenäußerung. Und dann wird das Gesetz erstmals ins Parlament eingebracht, also sprich in den Bundestag. Und dort findet dann die erste Lesung statt. Nach der ersten Lesung wird der Gesetzesentwurf an die Fachausschüsse weitergeleitet. Darüber sprachen wir auch schon das letzte Mal, dass dort aufgrund der thematischen Vielfalt sicherlich sehr viele Ausschüsse dran beteiligt sein werden. In den Ausschüssen selbst können dann öffentliche Anhörungen stattfinden. Dort werden Beratungen unter den einzelnen Abgeordneten stattfinden. Dann geht der Gesetzesentwurf in die zweite Lesung. In der zweiten Lesung sind häufig Änderungsanträge, die eingebracht werden. Dann gibt es nochmal eine dritte Lesung. Das ist dann häufig schon die finale Äußerung, die gegeben wird. Und wenn dann seitens Bundestag der Gesetzesentwurf steht, geht er in den Bundesrat. Der Bundesrat muss dann auch entsprechend bei einem zustimmungspflichtigen Gesetz sein Okay geben. Und erst wenn sich quasi Bundestag und Bundesrat einig sind, wird der finale Gesetzesentwurf im Bundesgesetzblatt veröffentlicht. Und erst wenn es dort offiziell steht, haben wir auch ein existierendes Gesetz. Dieser ganze Prozess zieht sich häufig bis zu 9 Monate hin, kann natürlich auch, wenn es dort an einigen Stellen ruckelt, auch manchmal länger dauern.
Ja, also Anfang nächsten Jahres ist dann auf jeden Fall sportlich, wenn das 9 Monate dauert. Aber wie wird das denn eigentlich festgesetzt, was nun ein Zustimmungsgesetz ist und was ein Einspruchsgesetz ist? Also wann muss der Bundesrat da mitbestimmen und wann muss er es nicht?
Ja, also es gibt zustimmungspflichtige Gesetze, die bei 3 Möglichkeiten in Frage kommen. Das heißt, Gesetze, die die Verfassung ändern, müssen zustimmungspflichtig sein durch den Bundesrat. Dann Gesetze, die eine Auswirkung haben auf die Finanzen der Bundesländer. Das sind häufig auch Steuergesetze, wo man sich schon denken kann, ah, okay, Cannabissteuer hat wahrscheinlich auch eine Auswirkung. Und im dritten Punkt alle Gesetze, die in die Organisations- und Verwaltungshoheit der Länder eingreifen. Und das ist definitiv der Fall bei einem Cannabisgesetz, weil wir eine bundeseinheitliche Regelung wollen. Wir wollen ja keinen Flickenteppich in den einzelnen Bundesländern. Aber deswegen müssen natürlich die Bundesländer einmal ihr Okay geben, dass wir so eine bundesweite Regelung auf den Weg bringen. Das heißt, mit großer Wahrscheinlichkeit ist ein Cannabisgesetz zustimmungspflichtig durch den Bundesrat. Du hattest auch den Begriff Einspruchsgesetz angesprochen. Dort ist es so, dass der Bundesrat, wie der Name auch schon sagt, zwar die Möglichkeit hat, einen Einspruch zu erheben, aber das kann dann wieder durch den Bundestag überstimmt werden. Es ist also nicht ganz so viel Einfluss wie bei einem Zustimmungsgesetz. Es gibt sogar die Möglichkeit, Gesetz zu trennen. dass also nur ein Teil zustimmungspflichtig ist und der andere Teil nicht zustimmungspflichtig. Das ist aber nochmal komplizierter und wir wollen ja ein ganzheitliches Gesetz und nicht mehrere einzelne auf den Weg bringen.
Ja. Da hatte auch schon Carmen Wegge drüber gesprochen, bei dem Instagram-Livestream, dass da einfach ja auch gar nicht so das Interesse besteht, irgendwie nur so ein halbgares Gesetz dann fertig zu machen, um das dann am Bundesrat vorbeizubringen. Weil das gibt ja am Ende des Tages dann den Prohibitionsbefürwortern noch mehr Futter, wenn das Gesetz am Ende des Tages nicht gut ist. Dementsprechend glaube ich schon, ja, ist es der richtige Weg, das auch durch den Bundesrat mitzumachen.
Absolut.
Was aber auch einige von unseren Zuschauern schon befürchtet haben und in den Kommentaren auch schon geschrieben haben, ist, dass sie Angst haben vor einem Bundesrat. Der Bundesrat ist ja CDU geführt und die letzten Wahlen in NRW, Schleswig-Holstein sind ja auch nicht gerade so ausgefallen, dass es jetzt ein bisschen anders werden würde. Also wahrscheinlich bleibt der CDU geführt. Was passiert, wenn der Bundesrat dagegen stimmt? Kannst du da was zu sagen?
Ja, also es ist tatsächlich so, dass der Bundesrat da eine ziemliche Blackbox ist. Also so genau können wir natürlich jetzt auch noch nicht in die Glaskugel gucken und sagen, wie letztendlich das Abstimmungsverhalten ist. Aber ich hatte auch in den Kommentaren gesehen, dass die Frage kam, gerade wenn es in den Landesregierungen auch verschiedene Koalitionen gibt, ob dann die einzelnen Koalitionspartner anders abstimmen können und wir dadurch vielleicht die Möglichkeit haben, im Bundesrat einen Erfolg zu erwirken. Da ist es tatsächlich so, dass jedes Bundesland seine Stimme einheitlich abgeben muss. Das heißt, bevor die finale Abstimmung im Bundesrat ist, müssen sich die Bundesländer untereinander einmal abstimmen. Da gibt es natürlich sehr viele Zerreißproben, gerade in solchen Bundesländern, in denen die Union stärkste Kraft ist. Aber das hat natürlich auch viel mit Verhandlungen zu tun. Also Cannabis ist sicherlich ein Thema von vielen, die in der Politik behandelt werden. Und manchmal ist es auch ein Geben und Nehmen. Das heißt, wenn die Koalitionspartner zustimmen im Bereich Cannabis, kann man vielleicht auf einem anderen Thema dem Koalitionspartner ein Stück weit entgegenkommen. Was man auch noch sagen muss, ist, dass im Bundesrat nicht unbedingt nur eine Zustimmung und Ablehnung geschehen kann, sondern gerade wenn sich die Koalitionen nicht einigen, kann man sich auch enthalten bei einer Stimme. Das bedeutet dann aber, dass es für uns natürlich nochmal schwieriger macht, abzuschätzen, welche Bundesländer sich dafür, dagegen oder eben enthalten. Das Ganze macht es natürlich ein bisschen komplizierter. Außerdem hat nicht nur jedes Bundesland eine Stimme im Bundesrat, sondern die Bundesländer, in denen mehr Einwohner leben, haben auch mehrere Stimmen. Das heißt, insgesamt gibt es 69 Stimmen im Bundesrat. Bei manchen Gesetzen braucht man die absolute Mehrheit, bei manchen Gesetzen braucht man eine Zweidrittelmehrheit. Also da gibt es noch sehr, sehr viele Abstimmungsmöglichkeiten. Und wir können jetzt natürlich noch nicht genau sagen, wie das abläuft, aber wir sind natürlich frohen Mutes, dass zumindest in den Regierungen, in denen jetzt auch die Grünen sehr viele Stimmenzuwächse bekommen haben, dass sie sich natürlich in den Verhandlungen vorab positiv einsetzen für das Thema.
Ja, und wenn dann, sag ich mal, der Worst Case eintritt, der Bundesrat lehnt es ab, gibt es nach diesem ersten Ablehnen des Bundesrats noch Hoffnung, dass das weitergeht?
Ja, die gibt es. Wenn man sich dort nicht einig wird, dann wird der sogenannte Vermittlungsausschuss angerufen. Das ist ein Gremium, welches aus Mitgliedern besteht des Bundesrates, aber auch des Bundestages. Das heißt, 16 Mitglieder aus dem Bundestag und 16 Mitglieder aus dem Bundesrat treffen sich dann dort und diskutieren über das Gesetz und können nochmal eine Änderung bewirken und einen neuen Gesetzesentwurf einbringen. Über den wird dann nochmal im Bundesrat abgestimmt und dann müssen wir hoffen, dass das dann entsprechend angenommen wird. Denn wenn dann das Ganze abgelehnt wird, dann ist auch mit großer Wahrscheinlichkeit das Gesetz gescheitert.
Könnte noch eine spannende Zeit werden auf jeden Fall. Also gerade jetzt nach den Landtagswahlen, ich weiß nicht, wie siehst du das? Ich weiß nicht, ich bin da so ein bisschen pessimistisch mittlerweile eingestellt, weil sich irgendwie jetzt alles wieder so ein bisschen konservativ dreht. Was denkst du dazu, jetzt nach den schon stattgefundenen Landtagswahlen?
Ja,
ein paar kommen ja noch.
Wir hatten ja jetzt im Mai die Wahlen in Schleswig-Holstein und in NRW. Dort ist es nun leider so, dass die CDU stärkste Kraft geworden ist. Aber man darf auch nicht vergessen, auch wenn natürlich die SPD starke Stimmenverluste hatte in beiden Bundesländern, haben die Grünen natürlich auch sehr viele Zustimmen gewonnen. Und in beiden Bundesländern sind ja gerade CDU und Grüne am Verhandeln beziehungsweise am Sondieren und in den Koalitionsverhandlungen. Bis Ende Juni sollen dort auch die Koalitionsverhandlungen abgeschlossen sein. Und auch wenn die CDU stärkste Kraft ist, haben sie natürlich auch in den Verhandlungen müssen sie sich mit ihrem Koalitionspartner, den Grünen, entsprechend einigen. Daher bin ich noch nicht ganz so pessimistisch, sondern glaube noch an das Gute. Und letztendlich waren es ja auch noch nicht die letzten Landtagswahlen. Wir haben ja noch bevorstehend im Oktober eine Landtagswahl. 2023 haben wir auch noch mal eine. Also gerade wenn jetzt dieser ganze zeitliche Verlauf aufgrund des Gesetzgebungsprozesses doch noch mal sich ein bisschen in die Länge zieht, ist noch nicht alles verloren.
Und zu guter Letzt schauen wir uns noch ein paar Fragen an, die ihr uns gestellt habt. Und das allererste ist jetzt als erstes, wie das so mit dem Konsum im öffentlichen Raum aussieht und wie das auch mit den Nichtraucherschutzgesetzen zusammenhängt. Fällt Cannabis da drunter? Und ja, wie ist das so mit den Konsummöglichkeiten? Wie schätzt du das so ein?
Ja, das sind natürlich absolute Detailfragen, die auf jeden Fall im Gesetzesprozess angegangen werden. Aber sie hängen natürlich davon ab, welches Abgabemodell letztendlich gewählt wird. Also man kann sich da ja verschiedene Abgabemodelle anschauen. Wenn wir uns genau das, was ja auch die Mehrheit befürwortet, anschauen, dass es zum Beispiel ein Fachgeschäft gibt mit Konsummöglichkeiten, dann haben wir so eine ähnliche Abgabestelle wie zum Beispiel das Coffeeshop-Modell in den Niederlanden. Auch wenn die Niederlande nicht unbedingt das beste Beispiel sind, weil dort eben auch nur eine Entkriminalisierung stattgefunden hat und keine vollständige Legalisierung und auch die Lieferkette nicht so wirklich einheitlich ist. Aber was die Konsumorte geht, so muss man schon sagen, dass es natürlich positiv wäre, wenn man dadurch verhindern kann, dass der Konsum im öffentlichen Raum stattfindet. Hat natürlich auch einen positiven Impact auf den Jugendschutz, wenn das Ganze in einem gesicherten Ort stattfinden kann. Man hätte auch die Fachberatung aus den Fachgeschäften. Man würde da auch in einer Art Safe Space sein. Man darf natürlich auch nicht vergessen, dass diese Geselligkeit, die dort stattfindet, natürlich auch den Konsum anregt, was nicht unbedingt im Sinne der Politiker ist teilweise. Aber grundsätzlich ist es uns natürlich schon auch wichtig, dass Cannabis als ein Genussmittel auf einer Stelle auch mit anderen legalen Genussmitteln steht, also wie zum Beispiel Tabak und Alkohol. Und ich meine, Alkohol kann man auch in einer Bar trinken. Deswegen ist die Konsummöglichkeit sicherlich etwas, was sich auch die PolitikerInnen anschauen. Aber da wurde bislang noch keine finale Aussage getroffen. Das wird sicherlich im Gesetzgebungsprozess aber diskutiert werden. Was das Thema Nichtraucherschutzgesetze angeht, so hatte ich ja auch schon gesagt, ich glaube, dass die Politik wirklich anstrebt, ein ganzheitliches Gesetz zu machen, was natürlich auch bedeutet, dass man nicht nur ein neues Gesetz schafft, sondern auch sich existierende Gesetze anschaut und schaut, dass dort keine Differenzen stattfinden, dass man gegebenenfalls andere Gesetze auch noch anpassen muss. Ich glaube, das haben die auf jeden Fall auf dem Schirm.
Cannabis Social Clubs wären ja dann eigentlich auch eine ganz gute Alternative, um, ja, klar, es ist dann auch geselliger und vielleicht wird mehr konsumiert, aber ich glaube, dass es halt auch so ein geschützter Raum ist. Wir haben da ja auch schon eine Folge drüber aufgenommen, dass wir auf jeden Fall der Meinung sind, dass Cannabis Social Clubs ein guter Weg wären bei der Legalisierung. Gerade dann auch Orte zu schaffen, wo auch konsumiert werden darf. Dass die Leute nicht nur in den Coffeeshop gehen, sich ihr Cannabis kaufen und dann nur zu Hause in den eigenen vier Wänden konsumieren dürfen, sondern dass es halt wirklich auch noch Möglichkeiten gibt, sich mit Freunden zu treffen und zusammen irgendwo wie in einer Bar zu konsumieren. Und da ist uns Social Club, glaube ich, echt eine gute Alternative.
Ja, vor allem, wenn ich dann auch noch bedenke, dass auch, wenn man sich das auch mit einer Bar wieder vergleicht, der Mitarbeiter in dem Coffeeshop oder auch im Social Club, der kann ja immer schnell mitkriegen, okay, ist da jetzt gerade zum Beispiel eine Person, die sich vielleicht überdosiert, hat da gerade jemand eine Panikattacke, ist da irgendetwas, was vielleicht gerade problematisch ist, und so kann dann natürlich auch schnell realisiert werden, okay, hier kann ich jetzt gerade eingreifen, und es ist ein, ja, auch einfach sicherer Konsum. Dementsprechend glaube ich, dass der Konsum vor Ort möglich gemacht werden muss. Ich weiß nur, hier in NRW bei uns ist es so, dass ja nicht mal so Raucherclubs erlaubt sind, wo alle dann zusammen irgendwie rauchen dürfen, weil es generell einfach verboten ist.
Ich weiß nicht, wird nochmal spannend, aber ich glaube, dass wir in NRW auf jeden Fall schlechte Karten haben, wenn es an dem Nichtraucherschutzgesetz angeknüpft wird, dass wir da Social Clubs oder sowas durchkriegen. Vielleicht dann mit extra Lizenzen, dass es halt wirklich so ein Club ist, man muss dem Verein beitreten, wie das bei Zigarrenclubs ja auch ist, dass man dann halt wirklich hinter verschlossenen Räumen konsumieren darf. Ähnlich wie das ja auch in Barcelona ist. Die Social Clubs dort dürfen ja auch keine Werbung machen. Wir, als wir da waren, sind ja auch einfach an dem Social Club dran vorbeigelaufen, weil wir halt einfach nicht gesehen haben, dass es ein Social Club ist. Und so sollte es ja wahrscheinlich dann auch in Deutschland werden, Werbung verboten, wie das eben auch in anderen Ländern schon abläuft.
Ja, ich glaube auch, dass das ganze Thema eigene Versorgung, weil wenn sich dort die Leute zum Beispiel in einem Verein zusammenschließen in diesen Social Clubs, dafür muss definitiv der Eigenanbau auch gesetzlich erlaubt sein, dadurch, dass es ja um die eigene Versorgung in diesen Social Clubs geht. Da gibt es auf jeden Fall auch positive Stimmen. Also ich weiß, dass in politischen Kreisen man sich auch intensiv mit diesem Thema auseinandersetzt. Und hoffentlich haben wir auch das Thema Eigenanbau dann im Gesetz mit geregelt. Grundsätzlich glaube ich aber auch, dass es wichtig ist, nochmal darauf hinzuweisen, dass im Koalitionsvertrag wird ja nicht nur darüber gesprochen, dass es eine Regulierung für Cannabis geben soll, sondern eben auch eine Regulierung für Alkohol und Tabak, dass dort auch zum Beispiel die Werbemaßnahmen verschärft werden. Und zum Beispiel Burkhard Klinert ist auch ganz stark dafür, auch die anderen legalen Drogen in dem Fall ein bisschen restriktiver zu behandeln.
Okay, gehen wir noch auf eine letzte Frage ein. Und zwar behandelt das auch die Cannabis Social Clubs. Da ist es ja so, dass das in Spanien so geregelt ist und auch in einigen anderen Ländern, dass der Eigenanbau, der dann womöglich auch in Deutschland erlaubt ist, sich einfach zusammen gebündelt wird und dann zusammen der Eigenanbau betrieben wird. Ist das in Deutschland auch denkbar? Da war die Frage, ob da vielleicht extra Lizenzen wie in der Landwirtschaft erworben werden müssen, damit das dann gebündelt angebaut werden darf? Oder ist das generell einfach wieder eine Frage des Gesetzgebungsprozesses?
Ja, es ist auf jeden Fall eine Möglichkeit, die auch diskutiert wird. Ich kann mich auch entsinnen, dass es einige Stimmen aus der SPD-Bundestagsfraktion gab, die dem Thema offen gegenüberstehen. Das heißt, Cannabis Social Clubs als eine Form, wenn der Eigenanbau auch gesetzlich erlaubt ist, wird auf jeden Fall diskutiert werden. Ob sich es dann tatsächlich wiederfindet, wird sich zeigen, ob es die Mehrheit findet. Grundsätzlich glaube ich aber, dass es eine gute Möglichkeit ist, auch wieder diese sicheren Konsumorte zu schaffen, die eben begleitet werden und man sich dort gemeinschaftlich zusammenschließen kann, wie auch zum Beispiel in Spanien. Ob das Ganze dann auch unter das Lizenzsystem fällt, das wird sich dann sicherlich auch erst im Detail im Gesetzgebungsprozess zeigen.
Antonia, vielen Dank für deine Zeit und dass du uns nochmal so ein paar Fragen beantworten konntest, die auch aus der Community gekommen sind. Ich bin schon wieder ganz gespannt, was jetzt unter dieser Folge so geschrieben wird und ob wir da nochmal ein bisschen drauf eingehen müssen oder ob jetzt so langsam alles klar ist, wie das läuft. Da bin ich ganz gespannt. Vielen Dank nochmal für deine Zeit, es war wirklich schön. Danke für das Gespräch.
Danke für die Einladung und bis ganz bald.
Auf Wiedersehen.
Bleibt schön heiter.
Wenn ihr uns unterstützen wollt, dann schaut auf unserer Homepage vorbei, heitere-gedanken.de.
Wir bieten Fairtrade Cannabis-inspirierte Textilien an, Glasaufbewahrung für eure Kräuter und ihr findet auf unserer Homepage auch einen 20% Rabattcode für Terpens.
Folgt uns auch auf Instagram und YouTube, um nichts zu verpassen.